Was ich lieb, was ich hasse. Was ich lieb, was ich hasse.
Was geht ab, Muchachos? Ich bin Twelfinger Dan. Herzlich willkommen hier bei Backspin Love and Hate zu einer Special-Folge. Und ihr wundert euch sicherlich, Twelfinger Dan quatscht am Anfang. Das stimmt doch irgendwas nicht. Ja, und ihr habt recht. Das normale, in Anführungsstrichen, Love and Hate-Team ist heute nicht komplett da. Nico fehlt. Grüße gehen raus. Emma fehlt. Grüße gehen ebenfalls raus. Dafür bin ich heute mit Boogie Down Bass am Start. Boogie, Boogie, was geht ab?
Yo, my brother from another mother. Wir sind hier zu dritt gleich, ne? Du hast ja noch gar nichts erzählt. Wir sind hier gar nicht zu zweit. Wir lüften nach und nach das Geheimnis gleich bei unserem Intro. Und ich wollte schon sagen, hallo Emma, was hast du zu viel getrunken? Deine Stimme klingt so komisch. Und Nico ist es auch nicht. Was machen wir hier eigentlich? Zu zweit? Nee, wir sind ja zu dritt.
Wir sind zu dritt,
ja. Mir geht's gut, ja. Finde ich gut, so eine Runden. Let's rock.
Ich merke gerade, wie, ich weiß nicht, ob das schon mal gesagt hat, wie mega entspannt das ist, einen Podcast oder generell Love and Hate im Sitzen aufzunehmen. Sonst stehe ich ja immer am DJ-Pult, muss immer gucken, dass der Pegel stimmt, dann gucke ich immer auf den anderen Rechner, dass die Aufnahme nicht abschmiert. Und jetzt sitze ich einfach ganz entspannt am Schreibtisch, hab ein Mikro vor der Nase und freue mich auf die Runde mit dir, Bass. Und wir lüften das Geheimnis, wer jetzt mit uns am Start ist. Aber eigentlich weiß man schon anhand des Titels, dass DJ Crypt mit am Start ist. Applaus für DJ Crypt.
Everybody say, hey, we want some hip-hop.
Hey, we want some hip-hop.
Yeah, yeah, party peoples, followers, what up?
Alles gut. Ich muss ja immer so ein Papierkram, ich muss ja immer am Computer, nicht immer, es macht ja auch Spaß, immer Themen suchen und dann wird nie mein Lieblingsthema gepickt, was wir besprechen. Aber heute hier Flachwitz-Alarm, ohne Skript, aber mit DJ Crypt.
Say what?
Ja, wir haben ja Crypt, den hatten wir ja schon mal zu Gast. Der war ja zu Anfangszeiten von Backspin FM auch schon immer so auf meiner Liste. Ich wollte auch schon immer mal was mit ihm machen. Und ich weiß nicht, ob Crypt sich noch erinnert, wir hatten mal so ein Snow Brother Mixtape-Projekt für Backspin FM gemacht. Da war Crypt, glaube ich, auch so zwei, dreimal oder so zu Gast. Und dann war er natürlich auch noch einmal bei uns in der regulären Love and Hate zu Gast. Hatte auch noch ein bisschen was gequatscht. Und heute haben wir uns gedacht, nehmen wir noch mal einmal in so eine Special-Runde mit rein, denn Crypt ist nicht nur unser Buddy, sondern er ist auch Hip-Hop-Aktivist to the fullest. Er ist DJ, er ist Producer, er ist Writer, er ist the Godfather of Trap, the Grandfather of Drill und er benutzt Autotune wie kein anderer. Also
ist er. Eigentlich ist er schon so alt, dass er, vielleicht hat er sogar die 808 davon. Man weiß es nicht. Nein.
You never know. Man munkelt, ne?
Heißt du zufällig Roland mit Nachnamen?
Mein Zweitname ist DJ Crypt Roland und dann geht's weiter.
Okay, ja.
So, das Gute unter Buddies ist, wir können viel Schabernack treiben mit unseren Gedankengut und Blödsinn erzählen, aber wir hören und sehen uns ja auch viel zu selten, Hamburg-Stuggi Connection. Und es ist ja auch geil, dann einfach aus einem kleinen Talk, den man auch vielleicht so privat hat, einfach jetzt einen Podcast machen. Ne? Oh, besser geht's gar nicht.
Kann man doch das Angenehme mit dem Angenehmen verbinden, sage ich mal.
Na, und einen ganz kleinen Aufhänger zu diesem Podcast haben wir natürlich trotzdem. Also ganz unvorbereitet, in Anführungsstrichen, gehen wir nicht rein. Denn Boogie Down Bass ist ja ein großer Fan von Vinyl, wie ich ja auch. Und wir freuen uns natürlich, dass ein richtig cooles Beatmaker-Album auf Vinyl rauskommt, nämlich das von DJ Crypt, Genesis. Das am 28. April offiziell rausgekommen ist im Stream, aber wir, so die etwas hängengebliebeneren, tun sich ein bisschen schwer, so diese Spotify-Streams irgendwie auf ihre Plattenspieler zu bekommen, um die zu hören. Deswegen haben wir uns jetzt sehr gefreut, dass das Vinyl jetzt irgendwann bald kommt.
Ja, ist ja jetzt schon da. Und
schon da, okay.
Genau, und ja, ist ja natürlich auch dann schon bald auf dem Weg in euer Postfach, würde ich mal sagen, ne?
Da habe ich auch schon von gehört, dass wir zu den glücklichen Auserwählten uns zählen dürfen. Und ich habe auch gesehen, du hast auch so ein Pack mit T-Shirts, so ein Bundle am Start, Colored Wax, also farbiges Vinyl hast du auch noch für die Fans. Und erzähl doch mal ein bisschen, wie kam es eigentlich dazu, dass du so diesen Bundle-Hype jetzt auch mitmachst?
Ja, ich denke, ich bin ja auch ausgebildeter Mediengestalter und da hat man natürlich auch Bock, irgendwie noch kreativ sich da noch weiter auszutoben. Dementsprechend gibt es das Vinyl in zwei Colorways. Also es gibt kein Classic Black Vinyl, sondern es gibt einmal Marble. Das sieht richtig geil, passt eben auch zu diesem antiken Michelangelo Cover Design Thema. Richtig schön Marmor-Style. Und dann gibt es einmal noch Galaxy. Das ist dann so ein bisschen beige-bräunlich. Und dann haben wir noch dazu ein Car Freshener, auch eben mit dieser Cover-Design-Pose, Kontur geschnitten. Dann haben wir noch Sticker, dann habe ich noch einen Schlüsselanhänger mit einem Plantspieler. Dann, ja, T-Shirt-Bundle gab es damals. Ich glaube, die sind aber ausverkauft. Schon bei der Pre-Order und ja, so ein paar witzige Sachen gemacht. Ich habe noch so 10 Train-Bundles gemacht, so handbemalte, so Regio-Toy-Trains von Dicky. Die liefen auch ganz gut. Ja, einfach um auch so das bisschen, so die Kohle, die man investiert hat, so auch nochmal direkt versuchen, schneller reinzubekommen wieder, ne?
Ja, ist ja auch cool, also so eine Bundles-Fanboxen oder wie man sie das denn auch immer schimpft. Ich nenne das denn ja erstmal beim Underground eher so, ja, Bundles. Und ich bin jetzt nicht abgeneigt, ne? Ich bin jetzt so Purist und sage, ja, Vinyl ist vollkommen okay, wenn da noch irgendwas Praktisches irgendwo bei ist, was irgendwie auch irgendwie so ein bisschen Sinn ergibt. Und wenn es so ein kleiner Toy-Train ist, den man bei den Kids, wenn man Kids hat, mit in seine damit hinstellt und das vielleicht sogar die Kinder mitspielen und den gleich so Graffiti näher bringen und nicht nur irgendwie im Regal landet, irgendwie so ein kleiner DJ Crypt Genesis Train. Aber ja, bin ich voll bei dir, wenn man so in diesem Underground-Ding denkt und sagt, da habe ich schon viel Geld in die Hand genommen und ich nicht weiß, was dabei rumkommt und die Kosten werden wieder gedeckt nach Monaten oder Tagen oder Jahren vielleicht erst. Das ist ein ganz anderer Move, so darüber nachzudenken, was kann ich noch mehr machen als nur Vinyl, als jetzt so ein großes Unternehmen, großes Label, was einfach erstmal so eine krasse Werbekampagne fährt mit irgendwelchen Boxen. Irgendwie da könnte man meinen, so alles das Gleiche, aber ich glaube, so dieser Mindstate, dieser Gedankengang dahinter, das irgendwie so durchzuziehen, da noch ein bisschen mehr Kosten auf sich zu nehmen, ist ein ganz anderer.
Ja, also ist auf jeden Fall so und natürlich, wir sind ja natürlich 100% independent und underground und ja, das macht natürlich sonst niemand für einen, wenn man sich selber nicht bewegt, bewegt man da nichts, deswegen haben wir uns da auf jeden Fall ordentlich zusammengesetzt, auch meine Freundin und ich, die hat mich da auch ein bisschen unterstützt mit ein paar Ideen und auch dann tatkräftig in der Umsetzung. Und ja, ey, hat einfach voll Spaß gemacht, da verschiedene Sachen zu machen. Ich wollte eigentlich noch viel mehr machen, weil der Titel heißt ja Genesis vom Album. Dann wollte ich vielleicht noch irgendwie so ein paar geil gebrandete eigene Gin-Flaschen irgendwie an den Start bekommen, aber das habe ich jetzt nicht hinbekommen, aber ist auch nicht so schlimm. Die anderen Sachen fand ich auch voll witzig. Wie gesagt, der Car Freshener dann im Antique-Style und eben dann auch mit Lavendel-Duftnote, was dann passend zum Design-Thema auch passt. Und ja, macht dann einfach Spaß, so ein bisschen auch Cross-Marketing-mäßig zu denken und da sich ein bisschen auszutoben.
Und wieso gerade Genesis? Ist das deine große Liebe zum Gin? Oder womit hängt das zusammen?
Genau, also ursprünglich natürlich der Boy, you know the deal. Wir haben uns ja alle jahrelang die Nächte um die Ohren geschlagen in diversen Clubs. All over the Staatsgrenzen hinaus und ja, da wurde doch auch immer schon der ein oder andere Gin Tonic ordentlich reingebechert und ursprünglich kam mir die Idee mit der Michelangelo-Erschaffung von Adam eben und Genesis ist ja auch die Schöpfungsgeschichte und da habe ich gedacht, boah, die zwei Sachen kann man schon mal verknüpfen. Einfach das Design-Thema von Michelangelo auf mich adaptiert mit dem Wort Genesis und dann ist mir aber irgendwann gekommen, ey, wie geil wäre es denn, wenn der von Michelangelo gemalte Gott dem Adam nicht die Hand runterreicht, sondern einfach einen Gin Tonic runtergibt aus dem Himmel.
Wow.
Und dann war natürlich dann auch ganz klar, dass das aus Genesis dann halt Genesis wird und ja, so schnell ging das dann.
Könnte auch so ein bisschen so eine Verarbeitung sein von so einem Alkoholproblem. So, dass du damit jetzt abgeschlossen hast. Also könnte man ja denken, dass du da vielleicht das so ein bisschen ad acta jetzt auch gelegt hast damit. Aber
Beastbone sind ja eh immer irgendwie Therapie.
Auf jeden Fall.
Man sagt ja, mit 40 wird der Schwabe gescheit. Das spielt vielleicht auch noch was mit rein. Auf jeden Fall, naja, klar, irgendwo die Verarbeitung des letzten Jahrzehnts spielt auf jeden Fall mit rein, definitiv. Und da haben auch Gin Tonics auf jeden Fall ihren Anteil gehabt, definitiv.
Ja, Prost drauf, auf jeden Fall.
Prost drauf. Ja, Prost, Motherfuckers. Jetzt hätten wir ja noch einen Gin auspacken können, ist ja nicht so.
Ja, das ist genau. Also eigentlich könnten wir es so wie bei Drink Champs machen, wo Nori die Leute alle zum Saufen animiert. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt. Da sind ja alle irgendwie komplett immer breit und alle high und dann reden sie immer einfach Tacheles. So, das hätten wir eigentlich heute auch machen können, uns schon ein paar Gin Tonics vorher reinkippen.
Podcast im Vollsuff, das wäre was. Ja. Besonders
aber,
wir.
Aber Crip, ich hätte noch mal eine Frage, wo du gerade das krasse Cover erwähnt hast, was ja natürlich schon sehr auffällig ist und wo man natürlich auch sehr, sehr viele, ja, sehr, sehr viele Parallelen schon zu anderen Covern und Bildern zieht, die halt auch dieses Bild von Michelangelo gesampelt haben, wenn ich das mal so sagen darf. Das war ja schon jetzt nicht gerade leicht, also ich stelle mir das, glaube ich, nicht leicht vor, so ein Cover zu designen. Du hast ja gesagt, du bist ja ausgebildeter Grafikdesigner oder Mediengestalter. Wie war da so der Prozess dahinter diesem Cover? Weil ich stelle mir das schon als ja ziemlich schwer vor, das so umzusetzen.
Ach, ich habe das ja nicht selber gemalt, das Cover, von daher fand ich es nicht so schwer. Es hat mein Man Jack Leck aus Stuttgart, ein auch begnadeter Graffiti-Writer, hat jetzt für mich digital umgesetzt und ich habe tatsächlich mit meinem Freund Benno Heller in Ulm, haben wir das erst geshootet, also das Bild in Original geshootet und dann habe ich dem Jack Leck die Fotografie davon gegeben und er hat sich dann rangemacht und hat das Ding dann digital so gemalt, dass es eben dann so diesen Michelangelo-Style bekommt. Dann hat er meiner Meinung nach richtig geil gemacht, er hat es echt gekillt und ja, freue ich mich immer noch jeden Tag, wenn ich das Cover sehe, muss ich immer schmunzeln und freue mich einfach drüber, wie geil es geworden ist.
Ja, das hatten wir jetzt auch beim letzten Love and Hate da, ne, wo man über Musik redet, über Platten und wo man eventuell sogar, wir wollen nicht jetzt die Musik schlechter reden, als sie dann ist, aber es gibt genug Leute, die eben auch Schallplatten kaufen, nur aufgrund des geilen Covers und sagen, die Musik ist vielleicht okay und mag ich, entspricht meinem Stil, haut mich vielleicht nicht so um, aber das letzte Kaufkriterium, wir kaufen ja, glaube ich, auch alle nicht mehr jedes Vinyl, was man vielleicht früher gekauft hätte, vor 20 Jahren, da ist man so ein bisschen vorsichtiger. Und da wäre das bei mir vielleicht auch so ein 10%, 15%, 20% Kaufkriterium. Sag ich, ja, okay, also jetzt nicht bei deiner Platte, das ist ein Sure-Shot, aber so bei vielen anderen Platten sagt man, okay, nicht unbedingt, aber das Cover, das haut mich einfach richtig um, das will ich einfach immer wieder betrachten können in meiner Sammlung und ist irgendwie dope. So, das, da denke ich mal auch, dass es auch so ein Hingucker ist für viele Sachen oder für viele Leute.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, so geht's mir auch. Ich bin, wie gesagt, da eben auch so konditioniert, dass wenn ich irgendwo geil gemachte Sachen sehe, dass mich das natürlich dann 10-mal mehr triggert, das Ding auch haben zu wollen, als wenn es jetzt irgendwie nur so Durchschnitt oder so 0815 ist. Deswegen lag mir da schon auch viel daran, irgendwie was Cooles zu machen. Und ursprünglich wollte ich tatsächlich da noch so ganz spezielles Papier machen fürs Cover, dass es wirklich noch so diese antike Haptik noch mehr unterstreicht. Im Endeffekt hätte einfach nur das besondere Papier 1000 Euro mehr in der Produktion gekostet. Das hättet ihr euch mal vorstellen müssen. Dementsprechend, ich habe es dann inside out gedruckt, das heißt die glatte, glänzende Oberfläche nach innen gestülpt und das Innere nach außen und das dann bedruckt. Und das hat dann auch schon diesen von der Haptik her leicht roughen, antiken Touch bekommen mit dem matten Farbauftrag und so weiter. Also für das, wie es jetzt finanziell so gelaufen ist, bin ich mega happy und ich dachte auch, ey, 1000 Euro mehr nur für ein anderes Papier, das können wir uns auch
also
sparen.
Du hast nicht den Papst im Vatikan angerufen, hier, gib mir mal eine alte Bibel, ich brauche ein bisschen altes Papier, 2000 Seiten genau. Für meine Platte, beziehungsweise, ja, guck mal hier, ich habe so ein bisschen Gotteslästerung, so Michelangelo und bla und nicht, dass die strenggläubigen Christen, die ja jetzt so Shitstorm-mäßig auf die Pelle rücken.
Er hat dann direkt gesagt, yo, Crypt, I got you, man. I got you, brother, man. I'm gonna send you out a paper, man. Without a doubt. Also ohne Zweifel, ihr kennt den Handel. Ich so, ey, geil. Er so, ja, du musst halt dann nur hier irgendwie Transportkosten von 1000 Euro übernehmen. Ich so,
ja, aber ich hab ja, du hast es ja auch gepostet, dein Video, dein Fotoshooting, sag mal so. Du in, eingehüllt in einer schönen, in weißem Laken, in bester ja, Burt Reynolds-Manier.
In der Tischdecke.
So wie Burt Reynolds damals vom Kaminfeuer auf dem Tigerfell, so wie Gott ihn schuf, abgelichtet. Nur mit dem Cowboyhut und du diesmal mit der, was hast du gesagt? Tischdecke?
Tischdecke, ja.
Ey, ich so mit auch der Tischdecke, in die Tischdecke eingehüllt.
Ja, aber
wie, hey, viele, ja, wie viele Unterhosen hast du per Post bekommen? Wie viele neue Freundschaftsanfragen von den Damen hast du gekriegt nach diesem
Unendlich, Moment? Also kannst gar nicht mehr alles auf die Kette kriegen. Also
aber werden wir mal wieder seriös. Ich habe ja, also es gibt ja Crypto auch, Dan auch, wenn man sie so, ich kaufe ja trotzdem recht viel Vinyl und die letzte, oder wenn man das einfach nur bei Bandcamp, Spotify, die Cover sieht, ist ja, nur weil es digital ist, heißt ja nicht, dass es die Covergestaltung ja nicht unwichtiger wird. Natürlich ist es schöner, dass auf 30 mal 30 Zentimeter in den Händen zu halten, als irgendwie in 1080 im Quadrat Pixel einfach nur sich anschauen zu können, wenn es überhaupt so groß aufklappbar ist, irgendwie im Digitalen. Manchmal ist das dann so die filigranen Cover, die erkennst du gar nicht, was da eigentlich abgeht. Wenn ich so einen, an so einen Dan Lish, heißt der glaube ich, ne, der Engländer, der viel für Hip-Hop-Artists gemacht hat, da so viel Akribie irgendwie drin, so ganz viel Feinheiten, die da gezeichnet sind. Oder das letzte Moloch Dilemma oder Moloko Plus, der Sammy Deluxe Cover, da kannst du, glaube ich, 10 Tage noch Kleinigkeiten entdecken, wenn du das Ding anguckst, was schon geil ist, was du digital niemals so hättest. Aber worauf ich hinaus wollte, man sehr, was so, ich sag jetzt mal diesen klassischen künstlerischen Aspekt, wo man eher so von der Malkunst und weg von diesem Hip-Hop-Gedanken, gibt es sehr viele Underground-Künstler, die ganz fest gesettelt sind in diesem Hip-Hop-Game oder in diesem Hip-Hop, in dieser Hip-Hop-Kultur, aber haben denn eine Covergestaltung, die denn ganz weit gefühlt, ganz weit weg von diesem Hip-Hop-Thema ist? Deins ja quasi auch. Wo man sagt, so ist man so ein bisschen müde auch, immer wieder dieses Thema aufzugreifen. Man steckt ja selber mit seinem Mindset, man weiß, wo man ist, man weiß, wo man drin steckt und man will einfach, man muss nicht immer diese, nach außen hin auch alles immer so präsentieren, als wäre man der Dude, der Hip-Hop mit dem Löffel zu sich nimmt jeden Tag. Ich mag das ja generell auch mal andere Sachen zu machen. Ich meine, wir als Soulbrother versuchen immer ein bisschen unsere Ursuppe da, Hip-Hop-Ursuppe da reinzukriegen, aber ich finde es auch ganz cool, wenn es andere Wege geht.
Auf jeden Fall. Also ein geil gemachtes Classic-Hip-Hop-Cover ist auf jeden Fall natürlich auch immer gern favorisiert und feiere ich auf jeden Fall ab, wenn es geil und kreativ gemacht ist. Bei mir ist es immer so ein Gefühl, das sich dann ja irgendwann auch mal entwickelt beim Schaffungsprozess des Albums. Irgendwann weiß man ja, okay, jetzt hat man dann auch den roten Faden. Jetzt entwickelt man ein Gespür und ein eigenes Gefühl für wie, in welche Richtung die Platte erstmal geht und was für eine Ideenwelt dann da auch aufpoppen kann in diesem roten Fadenkontext. Deswegen, ja, war das.
Hättest du dir das Cover auch vorstellen können von, ich habe jetzt tatsächlich den Writer-Namen vergessen, von dem Dude, der das gezeichnet hat, digital.
Von Jack Black?
Von Jack Black, genau. Vielleicht direkt so in, keine Ahnung, 7x7 Meter an der großen Wand oder von Scotty zum Beispiel auch so wirklich mit der Sprühdose an die Wand und dann sauber abfotografiert als Plattencover. War bestimmt auch mal eine Idee.
Ey, ohne Witz, ich hatte auch tatsächlich die ganzen Ideen. Ich hatte auch die Idee, dass er es mir quasi auf Leinwand malt quasi. Und ich dann halt auch die Leinwand natürlich im Idealfall bei mir zu Hause auch aufhängen kann. Als geile Erinnerung, ne? Aber ja, wie gesagt, ich denke, wenn das Feeling einfach von mir persönlich zu den Songs ein anderes gewesen wäre, dann wäre das vielleicht auch nochmal vielleicht auch in eine andere Richtung gegangen vom Kreativweg, in der Umsetzung vom Cover, deswegen denke ich mal.
Naja, aber du fühlst ja, aber du hast das Cover wurde gestaltet oder du hast es mitgestaltet und deine Idee wurde umgesetzt. Und dann ist es ja am Ende nur, wenn man sagt, man fühlt es. Und das ist ja, wenn wir jetzt bei der Musik sind, du sagst ja, egal wo der Sample herkommt, ob es nun von Platte, von YouTube gerippt oder was auch immer, egal, oder welche Library man benutzt, wenn am Ende des Tages der Beat gefühlt wird, dann ist es okay, dann ist es genau richtig so. Und so ist es vielleicht, so ist es ja auch bei der Cover, beim Artwork. Was am Ende bei rauskommt, wenn es gefühlt wird, dann ist es richtig.
Ja, apropos fühlen, Crypt. Es gab mal einen Spruch von einer Radiostation: Wer fühlen will, muss hören. Und was wäre eine Platte ohne richtig dope Musik? Da wollte ich jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen. 12 Tracks hast du drauf, Instrumental. Hast deine ganzen, wahrscheinlich deine besten Beats, die du jemals gebaut hast, dafür verwendet, vermute ich mal. Und du bist ja einer, der, ich würde sagen, nicht zu spät ins Beatmaking eingestiegen ist, aber dir doch schon ein bisschen mehr Zeit gelassen hast, dann aber schnell gemerkt hast, dass eher die alten Kisten was für dich sind. Also so, du bist quasi neu eingestiegen, hast dann aber gemerkt, ey, irgendwie haben diese alten Kisten mehr Charme oder irgendwie ich komme besser mit denen zurecht. Oder wie kam es dazu, dass du zum Beispiel auch so wie wir die SP1200 benutzt oder den Akai S900? Wieso bist du gerade auf dieser alten Kiste hängen geblieben und hast nicht diese digitalen Vorzüge genossen, die es ja jetzt schon seit längerer Zeit gibt?
Also ich denke, ich mache natürlich auch digitale Beats, aber so, das ist für mich halt dieses Beatmaking an den analogen alten Maschinen, das ist halt wie so ein Handwerk. Und mir macht es tatsächlich einfach diese Haptik zu spüren und Knöpfe drehen im Real Life, anstatt irgendwo mit dem Trackpad irgendwo an kleinen Reglern rumzudrehen. Das flasht mich einfach viel mehr, wenn man quasi in Real Time mit seinen Händen irgendwelche Potties dreht und da dann den Sound beeinflusst und kreiert. Und
aber wieso keine Controller, würden jetzt die modernen Producer sagen. Wieso nimmst du nicht einfach einen Controller und hast du Best of Both Worlds?
Genau, und dann geht's natürlich weiter mit, weil natürlich, klar, die Crunchiness und der Grit und alles, das ist einfach was ganz, ganz Besonderes und Einzigartiges, finde ich, gerade eben mit der SP und mit der S950, so, das ist einfach. Klar, könnte man ja auch wieder irgendein Software-Plugin nehmen, was das emuliert, aber ich finde das einfach irgendwie, das ist einfach ein ganz besonderer Style und der catcht mich einfach am meisten, der macht mir am meisten Spaß und ist auch manchmal krass, dann sitze ich im Lab und schraube an dem Beat, an der SP und die Stunden gehen ins Land mit Platten anhören, Samples suchen und Drums programmieren. Da hätte ich in Ableton 2-3 Beats in der Zeit gebaut, aber das ist dann halt einfach. Also ich bin da auch viel, viel stolzer drauf auf einen geilen Beat, den ich dann in der Kiste geschraubt habe, als am Rechner irgendwie.
Also da ist ja auch, ne, großen Respekt an die Altmeister und alle Leute, die im Underground immer noch bis heute mit den alten Kisten schrauben, obwohl sie es viel einfacher haben könnten, aus welchen Gründen auch immer. Aber auf jeden Fall, ich habe die Gespräche schon mehr als einmal geführt oder angesprochen mit Leuten, die immer davon schwärmen, gerade die jungen Dudes, die davon schwärmen, mit den alten Kisten Beats zu bauen und würden ja auch gerne mal und schwer zu bekommen. Und der Markt gibt das nicht alles her und ist teuer oder kommen da einfach nicht rein. Das ist auch selbst eine moderne MPC One oder sowas, die ja immer noch den Flavor der alten Kisten hat und natürlich auch Best of Both Worlds eine gute Konnektivität zum Computer hat. Oder inzwischen ja sehr aufgeblasen ist mit Funktionen, aber wenn man das Gespräch mit Leuten findet, die denn davon schwärmen, jetzt sind wir bei unserer geliebten SP1200, sagen, ah, mit der Kiste würde ich auch gerne mal, ich sehe die immer bei Dudes und hab da auch schon mal was gemacht und die Leute wissen oftmals gar nicht, was das für ein Akt ist, also da wirklich der Zeitaufwand und das ist. Die ist sehr einfach zu bedienen, SP, und ist, wenn man da einmal drin ist, dann ist es ganz einfach, aber trotzdem muss man viele Entbehrungen hinnehmen, wenn man vom computerisierten Beatmaking kommt. Und das, glaube ich, das Mindset musst du erstmal entwickeln, dass du da Bock drauf hast, weil das ist ja, da sind wir wieder bei unserer Therapie oder bei unserer kleinen Blase, wenn man so Beats baut, wo du sagst, Crypt, da hätte ich in der Zeit 3, 4, 5 Beats gebaut, wo ich einen SP-Beat habe, aber dieses Gefühl oder dieses Wohlgefühl, was du dann mitnimmst abends, wenn die Kiste ausgeht, das ist ja nicht zu bezahlen mit computergemachten Beats, wenn man erstmal diesen Flavor entwickelt hat für sich selber.
Und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, lieber ein Beat auf der SP, der ein Banger ist, anstatt 4 in Ableton, wo du sagst, ja, kommt erstmal in die Schublade und ich weiß nicht, was damit passiert. So, das ist ja bei der SP, also zumindest mir geht es so, wenn ich ein Beat auf der SP baue, dann bin ich da viel akribischer in der Vorbereitung. Du bist natürlich auch aufgrund des Zeitaufwands dann auch dazu verdonnert, einfach dir im Vorfeld schon Gedanken zu machen, was du da samplest. Du kannst natürlich nicht wie bei Ableton durch deine ganze Drum-Library durchklicken und dir dann den perfekten Sound raussuchen und das dann samplen. Das wird natürlich mega, mega lange dauern. Deswegen musst du natürlich das alles schon im Vorfeld machen. Und deswegen eigentlich bei mir jeder Beat, den ich auf der SP baue, behalte ich eigentlich auch, weil ich weiß, dass das Ding wird auf jeden Fall irgendwo zum Einsatz kommen. Wenn ich jetzt am Rechner einfach blind Beats baue und die irgendwo abspeichere, hatte ich nicht so dieses Feeling, dass ich diese große Selektion von den Instrumenten, von den Samples gemacht habe, wie bei der SP. Ne? Das ist halt so diese Spannende, durch diese Limitierung kommst du halt zu einem anderen Ergebnis, finde ich auf jeden Fall zumindest. Vielleicht ist es bei anderen nicht so, wer weiß, keine Ahnung, ich kann ja nur über meine Erfahrungen sprechen. Aber was ich noch fragen wollte, Crypt, du hast ja die Beats jetzt alle auf der SP gebaut oder ist das so ein Hybrid-Modell, würde ich mal sagen, auf deinem Album, dass du da auch Beats hast, die du digital gebaut hast?
Also ist tatsächlich schon so leicht hybridig auf jeden Fall, weil ich sag mal, die ganzen Basslines und noch Additional Instruments und so weiter, die habe ich natürlich noch nachträglich auch dazu gespielt. Aber fast die meisten Drums auf jeden Fall, Drumsets habe ich in der SP produziert und ja, so würde ich das mal sagen.
Ist cool. Auch immer gut, ne? Best of both worlds, das war, soll man sich das sperren. Entweder sagt man, ich habe die Zeit, ich habe die Lust, dann ist das meine eigene Herausforderung. Aber ich bin ja auch jemand, der gerne best of both worlds arbeitet. Aus Outboard Equipment und Software Sampling gehören zu mir ja auch seit Jahren irgendwie so zweigleisig dazu.
Ja,
auf jeden Fall. Du hast auch ein paar Feature-Gäste. Leider sind wir nicht auf dem Album drauf. Jetzt muss ich nochmal drauf gucken. Ein paar alte Bekannte sieht man da. Neil Robert Smith, viele Grüße gehen raus. Unser Man aus Berlin, der war auch schon bei uns zu Gast bei Love and Hate. Classic der Dicke wäre auch nochmal eine Adresse. Vielleicht können wir ihn auch nochmal zu einer Runde einladen. Sehe ich hier. L-Rock, State of Mind war, glaube ich, auch eine Single. Stimulating Soundbites mit Robert Smith war, glaube ich, auch eine Single, die es schon gab. Underwater Madness. Glaube ich, diese drei hattest du, glaube ich, als Single, wenn ich mich nicht täusche.
Nee, der 1999, der Distilled Molecules und der Botanical Sex. Und,
alles klar. Alles falsch von mir genannt.
Wieder wunderbar vorbereitet heute.
Nee, ich war der Meinung, das wären sie gewesen, aber egal, ja.
Nee, alles cool. Der Stimulating Soundbites, den hatte ich eigentlich auch schon vor Jahren irgendwie mit Robert Smith einfach nur als Videosingle rausgeballert. Und dann kam irgendwann das Album ja in die Gänge und ich dachte so, ach, den hätte ich einfach gerne auf Vinyl, weil das ein einfach cooler Song ist von uns und da habe ich den einfach halt noch mit aufs Album gepackt.
Cool. Und bist du da bei der Künstlerauswahl nach einem bestimmten Schema vorgegangen? Hast du da so eine Liste gehabt, wo du gesagt hast, die Boys muss ich mit dabei haben, weil die auch diesen Gin Tonic Flavor feiern, so wie ich?
Nee, das ist einfach halt die Homies, halt, mit denen ich hier immer wieder abhänge. Also wie gesagt, der Hydrogeni auf dem Homies-Song, der ist ja von in der Nähe von Pforzheim nach Stuttgart gezogen vor ein paar Jährchen. Da haben wir eben auch angefangen, hier alle zwei Wochen Beatmaker-Stammtisch bei mir zu Hause im Lab zu machen. Wo übrigens jetzt auch schon wieder ein Album von uns beiden in den Startlöchern steht. Das ist, also die Skizzen stehen schon. Müssen wir jetzt noch fertig ausproduzieren. Und eben auch Straight SPS 950, Straight Analog. Und ja, wie gesagt, der Classic, einfach guter Homie. Der ist immer mal wieder ein Stuggi oder ich bin bei ihm. Und dann bauen wir einfach Beats. Und da ist einfach der State of Mind rausgekommen. Und da habe ich gesagt, wow, der kommt aufs Album, den feiere ich so ab. Und dann dachte ich eben auch, weil mein Homie, klar, L-Rock, wir sind ja The Wax Addicts, DJ Crew, dachte ich, ey, dann will ich natürlich meinen Homie auch auf dem Album drauf haben.
Gibt's noch von der Single, gibt's noch welche?
Ja, die Wax Addicts 7-Inch gibt's noch ein paar, aber nicht mehr viel. Ich glaube, vielleicht noch 18 oder so habe ich noch zu Hause rumfahren.
Okay.
Ja, und wie gesagt, Rick, eben auch mein Brother from Another aus Berlin.
Ricky!
Ricky, Robert
Slick
Smith.
Ricky.
Ja, der hat dann eben auch noch zu Underwater Madness die Cuts beigesteuert. Und mein Brother What the Tilly, der auch in Hamburg tatsächlich wohnt, der kommt aus Ulm, auch aus dem Schwabenländle. Der hat dann noch sein Saxophon drüber geschwungen. Also der hat dann wirklich einen One-Take drüber geballert und den fand ich so geil, den habe ich gelassen, wie er war. Also noch so minimal rumverschoben und so, aber der hat da einfach den Vibe so gecatcht, dass er einfach genauso drauf gekommen ist.
Nice. Manchmal ist das so, ne? Gerade auch bei Rappern, wenn man jetzt so recording-mäßig also da sitzt so und dann sagst du First Take und so, ich glaube, das war gut. Und dann Selbstzweifel kommen dann so, will man das nicht nochmal machen? Geht das nicht noch besser? Und dann irgendwie merkt man nach 5, 6 Takes so, okay, hätten wir uns schenken können, weil der erste Take war immer noch der beste. Nicht, dass er schlecht war und der beste von den allen war, sondern dass er einfach gut war. So, ne? Dann muss man auch einfach mal so, gibt ja auch nicht viele Rapper oder viele Musiker, die sich da erstmal eingrooven müssen, also ein bisschen reinfühlen. Aber manchmal ist es auch, sind diese ganz kleinen, minimalen, nicht Schnitzer, aber so, ne, da kommt ja auch manchmal so bei dem First Take so ein Groove zustande, weil das noch nicht ganz sitzt im Positiven eher, dass es dann voll, also nicht zu steif ist. Ne? Einige werden musikalisch dann viel zu steif vielleicht und das Lockere geht verloren. Dann lieber mal den First Take nehmen.
Oh, absolut, ja.
Ich würde mal gerne das Thema in Anführungsstrichen wechseln, wobei so weit entfernen wir uns jetzt gar nicht, denn wir bleiben natürlich innerhalb der vier Säulen. Crypto, du bist ja nicht nur DJ, nicht nur ein doper Beatmaker, sondern auch ein doper Writer. Und da gab es vor einiger Zeit eine Single, da muss ich jetzt noch mal kurz meine Notizen hier rausholen, und zwar Graph Territory Single und gleichzeitig auch ein Video, was du gedreht hast mit zwei Künstlern, Noel Is und JRM. Und das ist ja eigentlich eine Hymne für die Erhaltung der Graffiti-Kultur, was ja nicht selbstverständlich ist, zumindest im Hip-Hop-Mainstream. Da spielt die Graffiti ja gefühlt überhaupt gar keine Rolle. Mhm. Aber natürlich tief im Hip-Hop-Herzen ist Graffiti nach wie vor sehr, sehr groß. Und vielleicht magst du uns dazu mal, vielleicht erstmal zu dem Video oder zu dem Track, wie das da so entstanden ist, was erzählen. Und dann vielleicht so generell, wie du so bei dir momentan das Empfinden für Graffiti ist, was für eine persönliche Rolle das für dich spielt. Da kannst du dich gerne mit Bass austoben. Und ich bin jetzt wahrscheinlich gleich erstmal in der nächsten halben Stunde, komme ich gar nicht zu Wort, weil ich euch jetzt einfach zuhören werde.
Ja, also ursprünglich habe ich den guten Dean, a.k.a. Noel Is, a.k.a. formerly known as Technical Development Is von Man of Boom, kennengelernt in Stuttgart, meinem Freund und Kupferstecher. Da hatten die auch eine Live-Show zusammen. Und das war wirklich so, einfach so, wie es auch mit euch zwei war. So, man hat sich irgendwie getroffen und gefunden und sofort super verstanden. Und wir haben irgendwann gesagt, ey, irgendwann müssen wir auf jeden Fall mal was machen. Und ich habe dann tatsächlich immer auch mal wieder Beats gemacht und dachte, also das, bei mir ist es so, wenn ich nicht ganz frei an meine Beatmaker-Reihe rangehe, dann wird es eigentlich immer nichts. Also dann kommt zwar ein cooler Beat raus, manchmal, aber zu dem Künstler, auf den ich ihn dann eigentlich gesehen habe, passt er dann einfach nicht. Also da bin ich dann immer ein bisschen verkrampft. Das heißt, ich muss einfach machen und irgendwann passt dann mal ein Beat zu dem Künstler, für den ich ihn eigentlich machen wollte. Und irgendwann war es dann soweit, dann hatte ich mal ein Beat gemacht und dachte, ach, da wird der Dean gut drauf passen. Und dann habe ich den mal rübergeschickt. Also, dope Bro, let's go. Und dann hatte ich dann irgendwie ein Hustle. Ihr kennt es ja mit den Verknüpfungen manchmal. Da habe ich dann irgendwie das Main Sample in Ableton irgendwie verballert, dann war das weg und ich habe es auch nicht wieder herbekommen. Ja. Egal, also ich habe zwar den Song noch irgendwo dann wiedergefunden in meinen Crates, aber irgendwie habe ich es nicht mehr so hinbekommen, wie ich es davor gechoppt hatte. Dann war egal, habe ich einfach ein neues Sample gesucht, dann war er eh besser. Und ja, im Endeffekt habe ich gesagt, ey, hast du Bock, so einen Graffiti-Song vielleicht zu machen? Ich fände es voll geil. Und genau, noch Background-Story. Wir waren auch mal zusammen Zugsprühen hier im Süden. Wir waren mal zu Besuch, eben auch mit JRM, der ja Fotograf und Videograf ist. Und dann waren wir hier Kisten malen und die zwei waren eben dabei. Also Dean einfach so, hat jetzt nicht groß einen aufgesprüht. Aber die waren halt dabei. JRM hat noch ein bisschen das dokumentiert in der Nacht. Und wir hatten echt einen schönen Abend. Und da habe ich dann genau aufgrund dessen habe ich dann gesagt, ey, wäre doch irgendwie cool, wenn wir nochmal irgendwie einen Song über Graffiti machen, der aber auch gleichzeitig so uns nochmal als Erinnerungsanker dient an diese eine spezielle Nacht. Und daraufhin hat er sich dann ans Schreiben gemacht. Und dann bin ich dann letztes Jahr im Februar nach Berlin. Oder im März war das. Das war ein krasser Tag. Da war Sonnenschein, da war Regen, da war Schnee, da war All-Inclusive-Day, wettertechnisch. Dann haben wir den in Berlin gedreht und danach nochmal halt ein paar zusätzliche Szenen. Und dann hat es nochmal ein bisschen gedauert, bis dann auch wirklich das Video und alles fertig war. Aber ja, im Endeffekt war das die Story zu dem Song.
Cool. Und wie ist das generell mit deinem Empfinden für Graffiti? Derzeit bist du noch sehr aktiv. Tauschst du dich noch mit anderen Künstlern aus, mit anderen Writern aus, was auch immer?
Ja, also ich denke, ich habe jetzt auch, ihr wisst ja selber, als DJ waren wir ja dann im März 2020 von jetzt auf gleich arbeitslos. Mhm. Dementsprechend bin ich ja dann in Stuttgart in den Graffiti-Laden eingestiegen und habe den dann knapp 3 Jahre mitgemacht. Und in der Zeit hat man natürlich auch komplett die Szene alle kennengelernt und hat natürlich dementsprechend direkt auch automatisch wieder viel mehr gemacht. Und das war auf jeden Fall auch eine echt spannende Zeit, sage ich mal, die 3 Jahre. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, seit Ende letzten Jahr habe ich den Laden jetzt nicht mehr. Den macht jetzt mein Homie der Nils alleine, El Fatal. Und ja, wie gesagt, sprühe immer noch. Und ja, ich habe schon auch so gemerkt, wenn man dann Graffiti was my first love, weil ich sprühe seit 96 und da muss man schon auch aufpassen. Das hatte ich schon im DJing auch, dass man dann quasi, wenn man die Leidenschaft zum Beruf macht, dass das dann einem die Leidenschaft auch ein bisschen madig machen kann. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Dementsprechend, das wollte ich, das klar, über die Jahre beim Auflegen, man hat ja dann auch jahrelang auch klubbig aufgelegt und dann auch viel Musik aufgelegt, sag ich mal, die man jetzt nicht immer selber so feiert, weil man halt einfach ja von dem Beruf leben wollte. Und ja, wie gesagt, dementsprechend musste ich da auch irgendwann gegensteuern und das habe ich dann beim Graffiti, habe ich natürlich mit diesem Bewusstsein auch schon die Sache ein bisschen, bin ich die Sache vorsichtiger angegangen und ja, dementsprechend habe ich mir da das nicht madig gemacht und habe immer noch voll Bock auf Graffiti und Graffiti ist einfach nach wie vor, auch wenn ich vielleicht keine 10 Bilder im Jahr mal, aber die male ich und das ist dann jedes Mal einfach für mich so ein Yoga, so ein Auszeittag, wo ich auch einfach runterkomme und einfach mit den Homies einen guten Tag habe und das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Das ist immer ein schöner Tag und das will ich auch so für mich beibehalten und ja, das ist einfach das Feeling, so wie ich es früher hatte und das soll einfach immer bewahrt bleiben und ja, mit den Homies einfach einen schönen Tag am Peace malen und ja, Balsam für die Seele.
Ja, aber so genauso sehe ich das ja auch. Ich sage ja auch immer, Entspannung durch Graffiti oder was auch immer, ne? Graffiti-Yoga, meine Hashtags immer, wenn ich ein Bild male, mein heiliger Sonntag, wenn ich mal Sonntag, egal, kann auch mal in der Woche sein oder auf dem Samstag, aber glaube ich, weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat, aber ich muss jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch keine Competition mit wem auch immer oder keine Challenge mit mir selber. Ich hab nur, der einzige Hashtag, der für mich gilt, ist Can't Stop, Won't Stop, Can't Stop, egal wie rum, ich will mit der Scheiße einfach nicht aufhören, egal wie ich alt bin, ich bin. Das hat damit auch nichts zu tun. Wir sagen, ja, ich habe jetzt ein Bild pro Woche oder ein pro Monat, darum geht's gar nicht. Aber einfach sich in diese ja, dieses Wohlgefühl wieder rein zu versetzen können an der Wand. Dann, ob alleine oder mit Freunden ist, mit Homies, mit denen man sprüht, von wo auch immer, funktioniert bei mir beides gut. Kann ich voll nachvollziehen. Ich hätte, glaube ich, arge Probleme. Ich hatte ewig lange aufgehört und habe dann nach 14 Jahren erst wieder gemerkt, wie wichtig das für mich war, dass ich das weiterhin mache. Ja, ich glaube, da sprechen wir sehr vielen Graffiti-Malern aus der Szene, aus der Seele sozusagen. Vielleicht beim Beatmaking ist das, glaube ich, auch so, da zählt das ja auch nicht. Also vielleicht auch ist das bei meinem Beatmaking und vielleicht deinem Crypt und bei Dan, als Soul Brother dann auch. Ich habe jetzt erst wieder Beats ausgepackt und 2, 3 Leuten geschickt, die mehr als 10 Jahre alt sind, weil sie einfach ich vor 10 Jahren genau die gleichen Beats gemacht habe, von der Art und Weise her, oder vor Ewigkeit, vor 20 Jahren schon die gleichen Beats und noch länger. Also meine Beats werden nicht alt. So in dem Sinne, wenn einer sagt, ey, geiler, fresher Beat, ja, okay, ist fresh, danke. ist zwar schon 20 Jahre alt, aber fresh as fuck. Vielleicht für die Person, die, weil er wurde noch nie released, ich habe meinen Style nie geändert, will es auch gar nicht. Ich muss keinem Zeitgeist folgen, ich folge nur meinem eigenen Empfinden und das macht es für mich umso wertvoller. mit anderen Dingen Geld zu verdienen, um mir dann meine Freizeit, die ich dann frei gestalten kann, wie du schon sagtest, ne? Also wenn das zum Beruf wird, was man da eigentlich aus Leidenschaft gemacht hat, ist ein schmaler Grat. Schmaler Grat, den man geht über Jahre, und dann vielleicht findet man überhaupt noch die Zeit. Ja, ich sprühe den ganzen Tag. Ja, aber macht vielleicht nur Auftragsarbeiten, wie du schon gesagt hast. Man macht nicht immer das, was man will oder gerne möchte. Muss man vorsichtig sein, dann wirklich die Lust aufs Ganze dann überhaupt noch zu haben.
Crypt, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hattest. Es gibt ja so ein ganz spezielles Buch und auch eine Ausstellung hier bei uns in Hamburg. Eine Stadt wird bunt. Da haben wir auch schon die guten Davis One bei uns im Podcast gehabt. Und was löst das so in dir aus, wenn du siehst, so, das ist so ein offizielles Museum. Bei uns in Hamburg ist das Museum für Hamburgische Geschichte. Wenn so etwas so breit in die Öffentlichkeit kommt mit einem Subkulturthema, was eigentlich nicht so Mainstream-tauglich ist, würde ich es mal einfach behaupten, was ja schon sehr, auch sehr authentisch, sehr roh ist. Also ich finde, Graffiti ist die rohste Hip-Hop-Form überhaupt oder die Säule im Hip-Hop. Mehr raw geht nicht, mehr authentisch sowieso nicht. Was löst das so in dir aus, wenn du siehst, ey, auf diesem Mainstream-Level kommt jetzt unsere Subkultur, wird das so quasi hochgehoben? Findest du das cool? Findest du das eher wack, weil das so doch zu sehr ein Sellout-Move ist? Ich weiß es nicht, man ist da so, kann ja auch so mit gemischten Gefühlen rangehen. So, wie siehst du das?
Nee, also ich stehe der Sache ganz positiv gegenüber und feiere das eigentlich hart, dass die ganzen alten Legenden jetzt im Museum in Hamburg sind. Und ich sehe es ja auch immer so, das ist ja trotzdem, natürlich ist es kommerzialisiert, aber im Vergleich zu dem, was dieser Pop-Rap heutzutage ist auf der breiten Masse, ist es ja immer noch Underground. Also da werden jetzt die 15-jährigen Nina Chuba-Hörer werden da vielleicht auch trotzdem jetzt nicht hingehen. Was ich aber sagen will, ich finde es trotzdem geil, dass eben trotzdem die Chance besteht, dass 15-jährige Nina Chuba-Hörer da auch jetzt hingehen können und somit der echten Kultur, die echte Kultur somit an die jüngere Generation, die eigentlich gar nichts mehr damit dann am Hut hat, irgendwie vermittelt werden kann. Und das halt im öffentlichen Raum. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil.
Das ist ja auch, Ausstellung wurde ja verlängert bis Januar irgendwann 2024. Die sollte ja jetzt eigentlich im Sommer aufhören. Ein halbes Jahr sollte die laufen, etwas mehr als ein halbes Jahr. Die wurde verlängert, weil sie auch sehr erfolgreich ist im Museum, die Museumsausstellung. Crypt, also zweite Jahreshälfte, du musst irgendwann nach Hamburg kommen, du kriegst von Boogie Down Bass deine ganz persönliche Führung.
Yeah.
Oder du kommst an dem Tag, wo sowieso die berühmte Kuratorenführung ist, an einem Donnerstag ab 18 Uhr, immer sehr nice, weil das ist auch so ein Dreh- und Angelpunkt für viele Gäste. Das finden die, hat sich da irgendwie so eingespielt. Ganz cool eigentlich, Kuratorenführung, hört man gerne, lauscht man gerne so Anekdoten, was da so erzählt wird, ist ganz cool. Die hatten im April schon, und das ist Wahnsinn, das ging um November los. Wir reden von einer Subkultur, Underground-Kultur, Graffiti, jetzt nicht unbedingt das, der Platzhirsch in der Hip-Hop-Kultur, aber mit dem Museum für Hamburgische Geschichte wird natürlich hamburgische Geschichte erzählt in Form von Graffiti. Und das macht es, also ich glaube, es würde nicht so gut funktionieren, wenn es in irgendeinem anderen Museum XY, Museum für, keine Ahnung, moderne Art irgendwas heißen würde, weil es ja wirklich auch das Buch Eine Stadt wird bunt, da geht es eben die Entstehung der Graffiti-Kultur in der Stadt Hamburg. Und das ist schon geil, das ist schon richtig gewählt, was das richtig gewählt, da hat sich halt das richtige Museum mit den richtigen Leuten sozusagen verbunden, zu connecten, um das Ganze nach außen nicht dem Mainstream, aber der breiten, ja, wenn das die breite Masse der Mainstream ist, aber auch Leuten zu zeigen, die einfach denn auf ihre Art und Weise, da kommen ja keine Hip-Hopper hin und Hip-Hop-Kids, ja, vielleicht auch durch Schulklassen oder einfach, weil sie Interesse haben, aber da kommen ganz normale Leute hin, die sich auch einfach für die Geschichte, für die Hamburger Geschichte interessieren. Die sagen, ey, das ist eine andere Art und ist nicht so ganz so trocken da von 17., 18. Jahrhundert Hamburg, wie war die Hanse damals und aus, ne, also in dem Museum Museum für Hamburgische Geschichte hat man noch ganz andere klassische Sachen, wenn man sich einfach für die Stadt interessiert. Und das ist die neuzeitliche Geschichte von Hamburg auf ihre eigene Erzählform. Schon sehr dope. Ja, ich schwelge da schon wieder in richtig schöne Erinnerungen jedes Mal, wenn ich im Museum bin. Und ist auch für einen Hip-Hopper, es waren schon, wenn man mal die Social-Media-Sachen durchguckt von Museum und von Eine Stadt wird bunt, ist ganz geil, wie viel überregionale Besucher diese Ausstellung schon hatte. Und dann tatsächlich, und da sind wir wieder beim Ding, Hip-Hop is a travel culture. Also, dass ganz viele Homies von überall herkommen, um sich diese Ausstellung anzugucken. Weil es eben auch, wenn es nur kurzzeitige Verknüpfungen gab, aber gerade durch die Jam-Kultur, die ja nicht nur Hamburger Gäste da waren. Wir kennen das alle, das waren ja überregionale Gäste, auch gerade in den späten 80ern, Anfang 90er, die ganzen großen, wichtigen Jams, die stattgefunden haben. Und da war Hamburg ja auch ganz weit vorne. Und deswegen kommen und dadurch sind Freundschaften über Jahrzehnte hinweg geschlossen worden. Und die kommen ja auch alle nach und nach und gucken sich diese dope Ausstellung an. Und das macht es sehr, sehr spannend und interessant, wieder mit den alten Homies zu connecten.
Auf jeden Fall. Also die Einladung nehme ich herzlich gerne an. Ich hatte es eh auf dem Schirm, aber ich wusste jetzt auch nicht, dass die nochmal verlängert wird. Deswegen, das freut mich gerade. Das heißt, ich muss mein Ass auf jeden Fall, die ist ja noch nach Hambusy schwingen. Und ja, mit euch da hingehen und ich freue mich drauf. Auf jeden Fall, lasst es machen.
Und wenn du schon mal in Hamburg bist, dann bauen wir hier gemeinsam einen SP-Beat.
Und wir haben noch ein Sprühdate offen, schon seit Jahren. Ach ja, Jahren. Guck mal,
wir müssen uns einfach ein paar Tage Zeit nehmen und das Graffiti, das Hip-Hop-Event, ja, ziehen wir durch. Auf jeden Fall, ja, das haben wir noch offen, auf jeden Fall.
Geil, freue ich mich drauf. Machen wir auf jeden Fall dieses Jahr. It must happen this year, man.
Auf jeden Fall. Du hast ja vorhin noch erzählt, Crypt, du hast auch noch ein paar aktuelle Projekte am Laufen. Eins hast du ja schon ein klein wenig gespoilert, aber gibt es irgendwas, wo du jetzt super exklusiv dran arbeitest und uns vielleicht schon ein klein wenig was von verraten möchtest?
Ja, wie gesagt, das Album, das Beatmaker-Album mit Hydrogeni, da sind wir gerade am Machen. Und ja, wir sind bis jetzt, mit jetzt geht's so happy schon, also wir sind jetzt eigentlich nur noch am Ausproduzieren. Ich bin am Vocal Samples suchen und ein bisschen Cuts, aber halt nicht zu viel. Außer ein Song, der wird richtig ein DJ-Track dann auch noch mit drauf. Und ja, sonst halt immer am Machen. Irgendwann soll natürlich auch mal mit ein paar Rappers noch was entstehen. Mit ein paar Ami-Rappern, da bin ich auch gerade ein paar Beats schrauben. Da gibt es jetzt aber irgendwie noch nichts Konkretes, bis wann das irgendwie fertig sein soll. Und ja, Seeleninvasion 3 will ich mich mal ranmachen an mein Mixtape, an mein Original-Sample-Mixtape. Das werde ich euch dann auch auf jeden Fall wissen lassen, weil ja, da habe ich schon über die letzten Jahre wirklich die Crates gefüllt. Ich muss jetzt einfach nur mal hinsetzen und das Ding machen, ne?
Ja, das ist auch ein richtig krasses Projekt gewesen auf jeden Fall. Also deine Seeleninvasion, falls die Leute das nicht kennen. Du hast es ja gerade schon gesagt, also wo du die Original-Samples von vielen bekannten Songs zusammengemixt hast. Und das ist auf jeden Fall etwas auch für die Sample-Nerds. Wir selber bei Backstone FM haben ja auch immer jeden Sonntag eine Stunde, wo halt nur Original-Soul- und Funk-Songs gespielt werden. Und bei Backstone FM in dem Show-Archiven, da haben wir auch einige von diesen Milk-Crates-Folgen. Ich glaube, habe ich auch, ich weiß nicht, 25 oder 26 oder mehr Folgen irgendwie gemacht, halt auch in diesem, wie ich es dann genannt habe, Sample-Ping-Pong-Verfahren. Erst hört ihr den Original-Sample, dann gleich den Song hinterher, der das halt gesampelt hat. Und das ist natürlich für einen Producer, der sehr viel Sampling betreibt und dem das auch sehr, sehr viel bedeutet, ist das auch immer eine Goldgrube, ne? Also klar, sehr, sehr viele Sachen kennt man, aber man stolpert dann mal doch über einen Song, wo man dann denkt so, ach krass, daher kommt das so. Krass, die hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Ne?
Ja.
Hast du für dich manchmal die Challenge, haben wir noch nie drüber geredet, so wenn du so, ich und ne, so Damen, ich weiß nicht, da sagst du, wenn das so wirklich ein mega bekannter Sample ist oder so, dann fässt er eigentlich an, so, ne, der dann ja. So. Ich bin gerne mal so, sag, ach, fass ich mal an, okay, das ist ist schon eine große Herausforderung oder zu sagen, so, ich will ja gar nicht irgendwie was Besseres oder Gleichwertiges wie, keine Ahnung, wenn es Pete Rock oder Premiere oder von wem auch immer, die ja Period kam oder irgend so ein mega bekannter Track von einem Hammer-Producer. Aber einfach zu sagen, Leute, nur weil es der und der gesampelt hat, ist dieser Song, also dieser ganze 3-, 4-, 5-Minuten-Track, wo das herkommt, ist doch nicht verbrannt auf Ewigkeit. Wir wissen ja auch gar nicht, wer weltweit überhaupt da mal auch das Ding angefasst hat. Ich finde das immer ganz spannend, vielleicht doch mal drumherum auch was zu kreieren, was worauf vielleicht das Original. Wir haben ja auch, machen das ja auch mit Moment der Wahrheit, was wir gemacht haben. Da haben wir so eine Projekte so, da haben wir dann sowas angefasst. Generell mag Dan ja erstmal sowas nicht. Auch eine große Herausforderung, denn ja, was anderes zu machen, als die anderen zu machen. Aber viele sagen ja einfach, boah, nee, das ist mir zu ausgelutscht. Da haben schon viel zu viele gemacht. Wie stehst du denn eigentlich? Weiß nicht, haben wir nie drüber gesprochen, wie du sagst so, ey, Mann, das Sample ist so geil, ich will da auch meine Version draus machen.
Stimmt eigentlich absolut. Also da muss ich euch auch mal ganz hart einen aufkreditieren an euch. Weil gerade beim Moment der Wahrheit, ich wollte es, hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich es jetzt nämlich angesprochen. Ihr habt es so geil gemacht mit den ganzen Classic-Songs, die Samples verbraten haben, wo ich auch gedacht habe, wow, das wird echt schwer. Ihr hattet es auch bestimmt schwer. Und dann aber so geil anders klingende Beats draus zu bauen, die auch dann, wo man auch sagt, wow, okay, ja, das könnte sogar sein, das Sample, oder dass es eben auch nicht so offensichtlich ist, aber trotzdem Banger rausgekommen sind. Und das finde ich einfach so geil. Und das finde ich macht auch, wie gesagt, das ganz anderen Aufgabenansatz an euch gestellt. Also ich fand das ja teilweise unlösbar oder dass man eben sagt, okay, man will das auch nochmal aufgreifen, das Sample, aber eben nicht so, wie der Künstler oder der Produzent damals das gemacht hat, sich da dann auch davon frei zu machen. Das finde ich voll schwierig und ja, Hut ab auf jeden Fall dafür von meiner Seite.
Danke, danke.
Ist ja, wo du sagst, sich von frei zu machen, erstmal als Producer. Da muss man, ist natürlich schwierig und der Ansatz, der, letztendlich interessiert mich das nicht, wo man sagt, ja, da müssen sich dann auch die potenziellen Hörer von frei machen, dass es weg von vielleicht, lass es jetzt ein Beispiel, DJ Primo, DJ Premier, dann Beat mit irgendeinem Sample gebaut und die müssen sich auch frei von machen, dass sagen, ihr habt ja nur den und den nachgebaut. Das ist mir letzten Endes egal. Solange ich mich davon frei machen kann, dass es irgendwie so ein Banger war, aber den ich als Soul-Liebhaber und Great Digger einfach den Sample oder diesen Song mag und gucken, was man aus diesem Song selber herausholt. Das ist für mich dann meine Challenge einfach zu dem Song und nicht noch zusätzlich, nicht diese Dreiecksbeziehung zu dem anderen Producer. Natürlich habe ich das im Hintergrund und versuche das zu vermeiden so ein bisschen.
Ja, also bei mir ist tatsächlich so, ich habe es auch schon oft probiert. Ich muss euch ehrlich sagen, meistens, also 80% lasse ich es irgendwann, weil ich einfach nicht zufrieden bin, weil ich eben den Anspruch an den Originaldinger habe und dann denke, wow, fuck, ich bin einfach nicht so dope wie das Original oder annähernd so dope, auch wenn ich es anders flippe oder wie auch immer, dann nee. Aber manchmal gelingt es mir auch und deswegen sage ich ja, ich habe das eben auch durch eigene Erfahrungsprozesse erlebt, wie schwierig das sein kann und deswegen finde ich es noch viel krasser, dass ihr das so geil umgesetzt habt und ja, wie gesagt, kann ich nur noch mal sagen, habt ihr so geil gemacht. Und ich finde es schwierig, weil ja, sich da, das, ich glaube, das ganz, eine der schwierigsten Sachen dabei ist, sich wirklich davon frei zu machen, von dem, was man schon kennt, was man immer im Kopf hat. Aber wenn man das schafft, dann kann man auf jeden Fall was Cooles Neues draus machen.
Ja, wir sind ja momentan auch an so einem ähnlichen Projekt dran. Ich will jetzt noch nicht zu viel erzählen, aber eigentlich ist das so die Fortsetzung von unserem Moment der Wahrheit. Da sind wir momentan mit einem Projekt, was das gleiche Schema beinhaltet. Halt auch so ein bisschen so Resteverwertung und eine Huldigung an ein spezielles Album. Aber okay, das ist alles noch super raw, alles in der Mache. Und da habe ich schon, also die Sachen, die Bass jetzt vorbereitet hat, da muss ich sagen, also wenn er nicht der Beat Midas ist, der aus allen möglichen Gold macht, dann weiß ich auch nicht. Also Bass hat wirklich aus den allerletzten Resten von dem Song, also von dem Originalsong, wirklich Banger gebaut, wo man sich denkt, das ist eigentlich kein Rest, das sind eigentlich alles in Anführungsstrichen Hauptsamples, die irgendwo einem sofort aufpoppen, ins Gesicht schreien, so nach dem Motto, sample mich. Also Bass ist da für mich einer der derbsten was Resteverwertung angeht.
Okay. Das schaffe ich aber nur mit Digital-Sampling. Also digital. Wir reden ja immer von digital und analog ist es ja gar nicht. Also von analog, ja. SP1200. Aber jetzt wollen wir nicht zu nerdig werden. Die SP1200 ja auch ein digitales Gerät. Aber ja, wir wissen, worum es geht. Von Outboard-Gear und Software. Programm, mit denen wir arbeiten. Da bin ich ja auch manchmal froh mit Software-Sampling, weil es einfach sehr schnell geht, da so ein 3-, 4-, 5-Minuten-Song zu durchforsten und sich ganz viele kleine Chops hinzulegen und am Ende hast du da 30, 40 Chops liegen und dann, die du in der SP niemals so drin hättest als Beispiel oder in der MPC vielleicht schon eher, ist es auch ein großer Kraftakter, Keygroups oder Pattern Groups und alles zu bauen und oder wenn es ein S900 ist, da mit Keygroups zu arbeiten und alles dahin zu legen und da bin ich immer schon froh, dass es recht flott geht. Ne, so eine Grobauswahl an Jobs, an kleinen Fragmenten zu haben. Wenn man so nerdig jetzt wird, so langsam dann. Und dann später, das sind meine Best of irgendwas, meine 7, 8 Jobs und die dann ab in die SP schon so ein bisschen vorbereitet da rein. Und dann kriegt man da auch den richtigen Banger für einen sich, für sich selber raus.
Nice.
Apropos SP, hast du mal die neue gesehen? Diese abgedatete digitale SP1200 die es für einen schmalen Taler gibt. Würde dich das reizen oder würdest du sagen, ey, für den Preis kann ich mir auch noch eine Originale irgendwo reinstellen?
Also ich finde es halt schon geil, weil man hat halt direkt auch Best of Both Worlds, wenn man das so sagen darf oder kann, aber der Preis ist schon hart auf jeden Fall, also
Ich dachte, du schwenkst jetzt die Kamera rum und wir sehen jetzt die Rossum SP1200 bei dir.
Naja, nur das Original sehen wir jetzt.
Nur das Original.
Nur das Original.
Hier, Dans alte S950.
Stimmt.
Die wird immer noch in Ehren
gehalten. Ja, auch noch. Sehr gut, sehr gut.
Ja, nee, ich find's schon cool, dass das nochmal irgendwie das aufgelegt worden ist. Also ich fand ja die Isla Instruments, die 2400 SP. Also ich habe kein einziges Video irgendwo auf Insta oder in den Socials oder im Internet gesehen, wo ich gedacht habe, boah geil, das ist so ein richtiger SP-Beat, weil das sind einfach halt irgendwelche Beats, die aber gar nicht nach SP klingen und also die ich gesehen habe und auch dieser typische, das was die SP-Beats eigentlich so ausmacht mit vielen kurzen Jobs und eben mit 10 Sekunden Samplezeit. Ja, da hörst du dann halt ein Sample, das läuft irgendwie 10, 20 Sekunden durch und dann, die sind irgendwie alle lame. Also ich habe keinen einzigen dopen Beat gehört.
Doch, ich habe schon mal den einen oder anderen gehört, aber natürlich, ich habe ja selber die Isla 2400 zu Hause.
Was sagst du?
Zu meiner Schande gestehen, dass ich da...
Er ist schwach geworden.
Schwach geworden. Ich finde die Kiste richtig gut und mich erschlägt fast schon so. Also ich spreche manchmal mit Leuten über Software, was die so können und alles. Und ich, mein Go-To-Guy, meine wichtigste Software, die ich benutze, ist aus dem Jahr 2003, weil die einfach so rudimentär sehr vereinfacht ist. Einfach nur wie so ein alter Oldschool-Sampler quasi mit den Samples umgeht, Keygroups bauen und einfach nur schnell schneiden können, aber jetzt irgendwie fancy die ganzen fancy Library und Synthesizer-Funktionen alles nicht hat. Und das macht meine Art und Weise zu arbeiten, weil ich irgendwie Sample-Dude bin und nicht irgendwie der Producer, der super, nicht unbedingt der Virtuose an den Keys bin, sondern ich einfach mit Sample-Shops arbeite und das Ganze drumherum nicht brauche. Und wenn man sich mal die Bedienungsanleitung seiner Isla 2400 durch eins reinzieht, was die Kiste einfach kann, an Funktion, die Funktionsvielfalt. Das ist unglaublich, was die Software in dieser Kiste abdeckt. Aber Crypt, ich kann nicht voll verstehen. Ich habe schon ein paar coole Beats gehört, aber sehr, sehr viele, wo du sagst, so ist nice. Aber die Leute haben natürlich auch die Vorzüge von solchen modernen Kisten, die ja fast für mich eher schon ein Controller, wenn das könnte auch ein Software-Plugin sein, solche Kisten. Und das ist der passende Controller nur dafür. Die können natürlich extrem viel und das nutzen dann viele auch aus und kennen vielleicht auch gar nicht diesen Classy Way, so, also einfach diese 10-Sekunden-Limitierung und zu sagen, ich muss einfach mit vielen kleinen Chops arbeiten, kommt vielleicht gar nicht aus diesem Genre des Minimal gechoppten Rap oder Hip-Hop-Beats.
Also es soll auch gar keine Diskreditierung sein, dass man jetzt nicht 50 Sekunden Samplezeit nutzen soll. Finde ich ja auch voll geil. Nur ich denke halt, wenn man vom SP-Sampling kommt, dann kann man es so wie du zum Beispiel mit dem Mindset und der Erfahrung, die man da hatte, dann baut man auch im gleichen Stil, auch bei der Isla Instruments, glaube ich, die Beats. Nur eben mit der Freiheit, noch ein bisschen mehr machen zu können. Aber ich denke, wenn jemand halt nie eine SP hatte und dann da drauf rumdoktert, dann wird es auch halt kein SP-Style-Beat.
Genau.
So, deswegen, das wollte ich eigentlich damit sagen.
Also erstmal eine Original-SP haben müssen, oder? Ja, ist ja auch nicht für jeden
erschwinglich. Da kann ja jeder machen, was er will, aber da geht es ja einfach nur um Erfahrungswerte und natürlich um meine persönlichen Vorlieben. Also, das ist ja meine Meinung und die ist ja nicht in Stein gemeißelt oder die muss ja jetzt nicht für alle gelten, ne?
Nee, ist ja auch so, wie es einen Spaß macht. Das könnten wir auch wieder zum Graffiti umschwenken. Ne? Man sagt so, warum machst du das nicht so? Warum benutzt du denn nicht das oder mit den Dosen oder warum machst du nicht hier das? Also keine Ahnung, mit Fill-Ins oder warum, wenn jetzt einer sagt, wenn wir beim Minimalen sind und sagt, ich mache immer nur sehr grobe, einfarbige Fill-Ins, die Buchstaben und mache immer nur ein paar Kreise rein, weil das ist genau mein Flavor. Und dann sagen, ja, mach doch immer hier und da und Fadings und noch mehr und Striche und Blöcke und dies und das und mach es doch mal, gestalte das Ganze doch mal interessanter aus. Ja, das machst du dann einer, weil dir das einer sagt und am Ende stehst du vor deinem Piece und sagst du, ja, das bin aber nicht ich. Sowas und dann das ist genau das Gleiche so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen. Deswegen prinzipiell finde ich es immer gut, neue technische Errungenschaften. Das ist ja bei uns als DJs genau das Gleiche. Wir sind ja irgendwann tatsächlich ja auch, waren wir vielleicht am Anfang ein bisschen skeptisch gegenüber Serato und so. Und dann haben wir es aber trotzdem irgendwann alle gekauft und waren dann auch froh, dass wir keine 300 Platten mehr am Abend mitschleppen müssen. Ne? Und von daher bin ich da völlig easy und freue mich.
Wie ist denn eigentlich der Schritt so? Also okay, wir waren jetzt so, ne, wenn wir Serato als Start, es gab ja noch viele Sachen, einige Sachen davor, Torque hatten wir auch da und haben wir von M-Audio, aber wenn man Serato mit Plattenspielern, dann kam irgendwann, so kamen die ersten Controller, wenig Controller oder CD-Controller, die vielleicht sogar CD-Spieler mit Controller-Funktion, Phase, viele DJs kenne ich auch, die jetzt inzwischen auf diese Phase-Controller umgestiegen sind. Siehst du ja auch immer in den Videos, wenn der Tonarm des Plattenspielers irgendwie schon gerestet ist, irgendwie gar nicht mehr in Benutzung ist. Hast du natürlich auch irgendeine eigene Schwachstelle. Man will ja mal von diesen Schwachstellen weg. Ne? Einige, viele Vinyl-DJs wollen ja gar nicht weg vom Vinyl oder von dem Plattenspieler. Viele sagen ja, ich brauche diese Haptik, mindestens 7-Inch oder 12-Inch Plattenteller. Der Rain One ist ja wohl der Go-To-Guy, vielleicht auch der, keine Ahnung, der von Pioneer, der Controller inzwischen, wo man sagt, da sind Motorized Platter. Das ist ja das, was den DJ eigentlich bei diesen klassischen Controllern seit Jahren wohl immer gestört hat, ne? Dass diese Non-Motorized Platter also einfach nicht da sind. Und Rain One schließt ja die Lücke. Ich hätte auch immer viel zu meckern, dass keiner mal einen Arsch in der Hose hat, so Hybridlösungen, Modulbaukästen für die DJs zur Verfügung zu stellen. So einfach so, das ist es, aber irgendwie dann doch am Ende des Tages doch nicht das Wahre oder nicht das, was man machen könnte für die Community.
Mhm. Aber Rain war es auch immer so, die haben schon sehr oft auf die DJs gehört. Also das Feedback von denen war denen schon sehr, 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 sehr wichtig. Und das sieht man auch beim Rain One. Das ist ja auch alles sehr aufgeräumt. Ich habe den Rain One jetzt auch vor ein paar Wochen bekommen. Und das Ding ist absolut rock solid. Ne? Ist jetzt natürlich kein Controller, den du mal eben in den Rucksack schmeißt, sondern da musst du natürlich dir schon ein bisschen Platz schaffen im Auto oder auf dem Fahrrad. Da wird es ein bisschen schwieriger. Aber das Ding ist schon echt gut designt. Also da merkt man, da haben wirklich auch DJs dran gearbeitet. Jetzt sind nicht einfach nur irgendwie Rain als profitgeile Firma irgendwas Neues versucht einzubauen. Komisches Display da noch. Buntes Licht, was noch leuchtet, damit das nach Disco aussieht für alle Leute, die sagen, ich brauche Disco-Flavor, sondern das hat wirklich schon echt Hand und Fuß. Also
ja, ich ist auch kein Disc gegen die. Also ich wünsche mir dann immer so ein bisschen mehr oder noch ein bisschen mehr optional, aber solche Kisten sind schon, wie du sagst, rock solid. Die sind nicht fancy, da ist kein Schickimicki drin, ja. Irgendwie. Dass die tun das, was sie sollen und transportieren quasi technisch, haptisch den Zeitgeist, so, ne, das was man braucht, wird eigentlich geliefert, so, ne, außer du bist natürlich so ein ganz klassischer Vinyl-DJ oder so, aber da steht auf einem anderen Blatt.
Genau, großes Problem ist ja, dass man keine Platte auflegen kann auf den Controller, falls jemand mal zu einer Party eingeladen ist und seine Platte mit dabei hat und dann sagt, lieber DJ, kannst du die auflegen? Und dann sagt man, ja, shit, sorry, ich lege heute mit Controller auf.
Ja, oder wenn jemand seinen Genesis dann über den Controller leert und gar nichts mehr geht.
Abu! Genau.
Wie oft ist es dir passiert, Crypt? Also jetzt nicht dein eigenes Bier, nicht dein eigener Gin. Du hast sehr viele Jahre in Clubs aufgelegt. Wie, also meistens ja dann oder das Equipment des Clubs, aber so ein, kann ganz schnell mal die Party crashen. Wie oft ist schon oder so gefühlt wenig oder sehr häufig irgendwelche Kaltgetränke ins Equipment, weil einer zu besoffen sich den Song gewünscht hat und sein Bier in den Mixer gelaufen, in den Plattenspieler gelaufen, ist bestimmt schon, du bist Berufs-DJ, ist dir bestimmt schon oft passiert, beziehungsweise ist es Gästen passiert, die an deinem DJ-Set standen. Party gecrashed, schon auch schon so, wo man sagt, scheiße, das war's?
Ja, also einmal tatsächlich, dass wirklich komplett aus Versehen einer sein Getränk in den Rechner reingeleert hat, dann war der Rechner halt aus, dann ging halt nichts mehr. War aber glücklicherweise schon ziemlich am Schluss, dann war es jetzt nicht so tragisch, sonst war so ein Private Event, so ein Firmenfeiern-Ding, aber egal. Aber sonst habe ich das schon öfter gehabt, so wenn es dann irgendwie, wenn alle besoffen sind und die Party geht gerade voll ab und die Leute müssen irgendwie meinen, also was ja jetzt auch nicht so schlimm ist, wenn sie ein bisschen abpoken oder so, ein bisschen stärker dancen, aber dann eben die Getränke halt dann rumspritzen und dann halt der Rechner und das Ganze und halt vor allem die Timecode-Vinyls halt was abkriegen mit klebrigem Wodka-Bull und so, dann ist halt einfach scheiße, da kann man halt nicht mehr richtig auflegen und da muss man alles putzen, während man auflegen, man hat ja andere Sachen zu tun, als dann sein Equipment zu putzen während der Party, ne? Deswegen, aber ja, natürlich, alles schon passiert.
Naja, das heißt ja also vor, naja, der besoffene Gast bleibt der besoffene Gast, egal ob du mit Vinyl auflegst den Abend oder mit digitalen Geschichten, Controllern oder sonstiges. Da hat der DJ eher, da könnten wir jetzt auch wieder ewig lang über die Vor- und Nachteile von Vinyl-DJs und Controller-DJs reden.
Also ich finde das gar nicht so schlimm. Also wenn ich jetzt auf einer Party auflege, jemand beschädigt mein Equipment, dann zahlt die Versicherung natürlich. Also insofern, wenn du so älteres Setup hast und sagst, ich könnte mir ja günstig ein neues Setup besorgen, neuer Laptop, neuer Controller, dann gehst du halt auf eine Privatfeier und dann passiert mal ein Malheur und dann, ja.
Ach so, Versicherung. So,
also habe ich mal irgendwo gehört, dass das Leute machen können.
Ich habe ja viele Plattenspieler oder ich habe schon viele Plattenspieler und Mischpulte in den Fingern gehabt, die ich repariert habe für Dudes, wo auch solche Sachen, also das, was Crypt in Echtzeit passiert ist, die Plattenspieler, Mischpulte, hatte ich dann bei mir, also vergleichsweise ab und zu mal nicht, hatte ich bei mir in meiner kleinen Werkstatt und habe dann mit sehr viel Zeitaufwand die getrockneten Flüssigkeiten aus den Plattenspielern rausgereinigt. War auch nicht immer schön. Oder Plattenspieler, die du auseinanderbaust und sagst, okay, wenn ich das hier alles zusammensammel und in eine Tüte drehe, dann bin ich auf jeden Fall high. Passiert natürlich auch. Da erlebt man auch schon so einige Dinge. Wenn du Schimmel in den Plattenspielern findest, dann war die Party gut.
Dann war die Party gut, auf jeden Fall.
Ja, die Party ist auf jeden Fall immer gut, da wo DJ Crypt draufsteht. Und ich würde sagen, eigentlich haben wir jetzt alles gesagt, oder? Oder liegt auch noch etwas auf dem Herzen? Ich finde, das war eine richtig coole Runde. DJ Crypt hier im Fokus.
Alles gesagt.
Ja, checkt auf jeden Fall die neue Platte. So neu ist sie jetzt nicht mehr, aber zumindest auf Vinyl noch ziemlich fresh. Genesis, DJ Crypt, 12 Tracks drauf. Tut es, kauft es euch oder freundet euch mit DJ Crypt an, dann bekommt ihr so wie wir eine Platte umsonst.
Ja, wenn nicht, dann genau, checkt einfach die Socials, DJ Crypt Official bei Instagram und so weiter und eben, wie gesagt, gibt bei Goons Gear, der Snow Goons Online Shop, da gibt es meine Platte, dann gibt es sie bei Hip Hop Vinyl, bei HHV, bei Vinyl Digital und ja.
Und ein bisschen fancy Stuff drumherum.
Ja. Und ein bisschen fancy Stuff für die Hardcore-Fans. Und ja.
Und wenn ihr einen Gin Tonic in der Hand habt, dann denkt an DJ Crypt.
Und denkt immer daran, bei Underground Independent Artists unterstützt ihr natürlich den Künstler 100% und es geht kein Geld an irgendwelche wacken Plattenlabels. Lasst euch das gesagt sein.
Sehr schön. Support the Artist.
Ja,
alles für einen guten Zweck. Ja, Leute. Crip, danke dir. Boogie Down Bass, danke dir. Grüße gehen raus an Nico und Emma. Heute leider nicht mit dabei. Hoffe, die Runde hat euch da draußen trotzdem gut gefallen. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge Backstreet Love and Hate. Dann in alter Montur wieder zu viert. Vielleicht auch mit einem Gast. Keine Ahnung, Bass, ob wir auch noch einen Gast an den Start kriegen. Werden wir dann auf jeden Fall sehen.
Schauen wir mal. Bin ich überhaupt dabei? Ich bin ja im Urlaub dann, ne? Oder? Wann bin ich dann noch im Urlaub?
Ich glaube, vielleicht irgendwo aus dem Auto auf irgendeinem Rastplatz oder so.
Ja, aus irgendwo, aus einer Autobahn-Toilette oder so. Nee, keine Ahnung. Irgendwo hinterm Baum, auf einer Parkbank. Egal, wo ich gerade bin, 40 Grad im Schatten. Das rudimentäre Aufnahmeequipment, Handy reicht, Kopfhörer. Ich werde mich irgendwo einklinken.
Das ist voller Einsatz, mehr geht nicht. So muss das aber auch sein als Backspin Love and Hate Chefredakteur, da ist voller Einsatz gefragt. Da gibt's keinen Urlaub und kein Wochenende. Da muss man durchziehen. Die Peitsche.
So sieht's aus.
Alles klar, Leute. Macht's gut, haut rein. Toyfinger Dan, DJ Crypt und Boogie Down Bass sind draußen. Wir sagen bis zum nächsten Mal.